Es ist Freitag, der 16. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was tragen wir hinein ins Wochenende? Und das bespreche ich nicht alleine, denn ich habe einen Gast. Sie ist Journalistin, Moderatorin, bekannt als kompromisslose Interviewerin und Podcasterin. Ab morgen heißt es wieder Maischberger, der Podcast. Eine Stunde klare Fragen. Keine Ausreden, hier heißt es immerhin eine halbe Stunde holprige Fragen, billige Pointen. Guten Morgen, Sandra Maischberger.
Ich hoffe auf eine Ausrede. Kriege ich einen Joker? Guten Morgen.
Du wärst nicht die Erste, die von ihrem Joker und Vetorecht Gebrauch gemacht hat.
Telefonjoker. Ich rufe immer Günther Jauch an, wenn ich nichts weiß.
Ja, das darfst du. Der ist ja sowieso auf jeden Fall gerade zu Hause im Homeoffice. Er darf ja vermutlich auch die Wohnung nicht verlassen als Covid-Patient.
Bin mir nicht sicher, und, ob in Brandenburg da die Grenzen so eng gezogen werden. Was ist in der Wohnung, was ist draußen? Wo ist man, wenn man in Quarantäne ist? Und wo überhaupt ist Brandenburg?
Möchtest du den SPD-geführten Bundesländern jetzt schon an dieser Stelle gleich in die Parade fahren? Oder wollen wir da noch einen Moment warten? Uli Hoeneß hört übrigens als Experte bei RTL auf, nach nur 3 Länderspielen, die er kommentiert hat. Ist das etwas, was dich persönlich als Fußballfan, was ich annehme, bewegt?
Ich weiß gar nicht, wofür Uli Hoeneß Experte ist, aber ich wüsste, was ich ihn fragen würde. Und Fußball gehört gar nicht dazu.
Was würdest du ihn
also
fragen?
Also Steuertricks zum Beispiel, Steuervermeidung, wie gehe ich am besten mit zu viel Geld um? Solche Dinge würde ich ihn fragen. Aber als Fußballexperte taugt er da?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er als Steuervermeidungsexperte taugt. Wenn ich mir seine Vita so angucke, hat das ja nur bedingt geklappt.
Ah, na gut, also jedenfalls hört er als Experte auf. Das lässt ja tief.
Die Schlagzeile des Tages
kommt von der Berliner Morgenpost. Corona-RKI warnt deutlich, neuer Impfrekord in Deutschland. In seinem aktuellen Lagebericht, oder lacht sie schon, schreibt das Robert-Koch-Institut, nach einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen über die Ostertage setzt sich der starke Anstieg der Fallzahlen fort. Ja, Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Institutes, er mahnt und warnt und er sagt, wir müssen die Zahlen runterbringen. Es ist naiv zu glauben, das Virus wegtesten zu können. Das funktioniert nicht. Das mit dem Wegtesten scheint unter anderem Christian Lindner von der FDP zu glauben, der sich ja, glaube ich, als Vorderster ein bisschen gegen die Bundesnotbremse wehrt, die Angela Merkel gerne einführen würde. Der aktuelle Stand der Dinge ist für mich so ein bisschen so das Mantra, wir müssen jetzt handeln, allerdings in Ruhe vorbereitet und mit allen diskutiert.
Also ehrlich gesagt, ich musste deshalb nur lachen, weil die Schlagzeile, keine Ahnung, ob das online nur so ist oder dann auch im Gedruckten, aber das RKI warnt deutlich, neuer Impfrekord. Also warnt das RKI jetzt vor dem Impfrekord oder nicht? Deswegen musste ich nur so lächeln. Das Problem ist natürlich, dass in Wahrheit gibt es überhaupt nichts zu lachen. Der neue Impfrekord ist immer noch weit unter dem, was Olaf Scholz versprochen hat. Der hat ja von 10 Millionen Impfungen pro Woche geredet. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei, was sind wir? Ein paar hunderttausend immer noch?
Ja, wir haben so 800.000 täglich, ja, also das ist ja schon
aber das
mal
werden dann auch hochgerechnet auf eine Woche. Ich meine, das ist der Finanzminister, der kann besser rechnen als ich. Es sind immer noch keine 10 Millionen und trotzdem warnt das RKI, dass wir zu viel impfen. Nein, das kann es natürlich nicht sein. Was mich gerade total beunruhigt ist, dass ich das Gefühl habe, die Zahlen sind in einem Steigflug, der so exorbitant ist und trotzdem passiert gerade gar nichts. Und das finde ich ganz seltsam. Also wir haben alle Warnungen, aber wo sind die Notbremsen, wo ist die Bundesregierung, wo sind die Ministerpräsidenten, was passiert hier?
Ja, also ich sage ja auch, wenn man für jedes, wir müssen jetzt handeln, 1 Euro kriegen würde, dann könnte ich direkt der Deutschen Wohnen die fällige Restmiete zurückzahlen.
Bitcoin
natürlich. Ja. Die Frage ist doch genau die, warum appelliert Angela Merkel an die Länder, warum sagen die Länderchefs ihrerseits, es muss jetzt was passieren, es können doch speziell auf Landesebene die Landesväter und Mütter können ihrerseits doch eine ganze Menge tun. Also wer verweist da eigentlich auf wen? Also wo ist die Konsequenz?
Was wir hören, ist, dass tatsächlich dann die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in den nächsten Tagen für ihre Bundesländer Dinge verkünden werden. Aber ich habe immer auch noch das Gefühl, irgendwie wollen sie alle noch so jetzt mal warten, wer sich zuerst bewegt, weil wer jetzt was tut oder nicht tut, der ist am Ende dann schuld für das nächste Ansteigen der Todeszahlen.
Ja.
Keine Ahnung, es ist ein ganz komische Twilight Zone. Vielleicht hat das ja damit zu tun, dass alle mit sich selber gerade sehr beschäftigt sind.
Das finde ich interessant, weil das ist im Grunde genommen gefühlt auf Bundesebene ein bisschen das, was wir sonst immer in der EU kennen, als die europäische Lösung, wo alle so ein bisschen betreten auf den Boden gucken Brüssel und hoffen, dass irgendwer anders anfängt. Brüssel. Übrigens Brüssel, wo du es gerade ansprichst. Ursula von der Leyen hat sich mit BioNTech impfen lassen. Die erste Meldung ist übrigens positiv. Man hat ihr in der Praxis wohl sogar einen Stuhl angeboten.
Also, ich dachte AstraZeneca. Ist ja auch
nicht selbstverständlich.
Ist Ü60 und wenn man in Deutschland Ü60 ist, nimmt man AstraZeneca. Und zwar schon aus.
Ursula von der Leyen ist auch Ü60?
Oh ja, 62.
Korrigier mich.
62.
Ja, du hast recht, sie ist 62. Mhm. Oh ja, stimmt.
Das heißt, also als gute Deutsche bist du Ü60 bei AstraZeneca, weil U60 ist quasi mRNA, weil Ü60 ist quasi der Impfstoff der U60. Drum, also egal. Ich gönne es ihr.
Okay, ich gönne es ihr auch. Angela Merkel ihrerseits soll ja heute geimpft werden.
AstraZeneca.
Mit AstraZeneca. Siehste? Will sie Horst Seehofer demütigen?
Inwiefern?
Ja, er traut sich ja nicht. Er hat ja seinerseits gesagt, also ich will es
nicht
machen.
Achso, ja stimmt, der will mRNA. Keine Ahnung, vielleicht muss er in seiner DNA noch etwas verändern. Ich weiß es nicht. Ich schwanke so ein bisschen natürlich. Ich habe mittlerweile ja, weil mein Freundeskreis ein bisschen älter ist, ich kenne ein paar Menschen schon, die geimpft sind. Und dagegen stehen dann die anderen, die nicht geimpft sind. Und man fragt sich immer, wenn ich jetzt im Geimpften gegenüber trete, darf ich den jetzt noch anhauchen oder eher mich? Also ich gönne es jedem, der es geschafft hat. Und wir warten geduldig darauf, dass wir drankommen.
Ja, vor allen Dingen sind ja sowohl du als auch ich ja noch blutjung. Und
du bist
wenn man
ein bisschen
berichten,
jünger als ich. Du kommst erst du kommst erst 2023 dran. Mach dir keine Hoffnung.
Oh Gott, wenn man den Berichten aber von den Notfallmedizinern und den Intensivstationen glauben darf, und das darf man ja wohl, dann sind es halt eben auch vermehrt jüngere Menschen, ich zitiere, aus der Mitte des Lebens, die jetzt dort ankommen. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ein bisschen beunruhigen tut es mich schon.
Ja, also ich habe gerade ja mit Karl Lauterbach gesprochen, der erste Gast in der neuen Staffel des Podcasts ist. Und wenn man dem zuhört, verliert man ja sowieso jede Art von Hoffnung, weil also Leute so wie ich zum Beispiel, ich bin jetzt, 54 und mein Sohn ist 14. Mein Sohn ist 14 in Berlin, das heißt, er kommt nächste Woche wieder möglicherweise in den Präsenzunterricht. Er wird natürlich nicht geimpft, aber sie testen sich alle selber. Und damit kommt quasi die Gefahr, die da in der B117-Variante, werde ich zu depressiv? Nee, ne? Also es kommt jedenfalls zu uns und das ist genau das, was Lauterbach sagt. Wir öffnen jetzt gerade und die Gruppe, die jetzt mit den Kindern in der Schule mitten im Leben steht, die wird jetzt infiziert und landet dann im Zweifel auf den Intensivstationen. Die gute Nachricht ist, wir bleiben da länger liegen, weil der Körper wehrt sich länger.
Das ist doch beruhigend, das ist toll, sehr schön. Da würde ich, bevor wir gleich zu einem ganz anderen Thema kommen, noch kurz Armin Laschet zitieren, der gestern bei einer Sondersitzung im Landtag sagte, die Lage ist ernst und wir müssen jetzt handeln. Hat Armin Laschet da jetzt nochmal einen Versuch gewagt, sich da so ein bisschen wieder nach vorne zu södern? Also wollte er jetzt auch nochmal den Mahner und Warner geben oder warum hat Armin Laschet sich da nochmal so weit nach vorne gewagt? Was ist der Hintergrund?
Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich immer, was heißt denn wir müssen jetzt handeln? Ja. Also er als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen oder er als Parteivorsitzender der CDU oder er als Bürger, also wir dann alle. Ich, ehrlich gesagt, ich muss nochmal den Text lesen. Vielleicht die Überschrift alleine hilft nicht.
Du, ich glaube, er alleine wird es ja auch nicht mehr sagen können. Er hat es auch schon wieder vergessen.
Ganz weit vorne.
Der Rückhalt für Laschet schwindet, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. In der Frage der Kanzlerkandidatur wendet sich Rainer Haseloff als erster CDU-Ministerpräsident von seinem Parteichef ab. Auch Abgeordnete setzen verstärkt auf Markus Söders Popularität. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz Rainer Haseloff zitieren, der dem Spiegel gesagt hat, leider geht es jetzt nur um die harte Machtfrage. Mit wem haben wir die besten Chancen? Es gehe nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften. Das finde ich ausgesprochen bedauerlich, dass der Charakter offensichtlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Aber bei der Union ist jetzt Domino Day, oder? Die ersten Fallen.
Du glaubst, dass Haseloff damit gesagt hat, der Charakter von Söder ist eigentlich nicht wählbar, aber er punktet trotzdem an den Urnen?
So lese ich das,
Okay.
Also der Charakter von Söder ist zumindest nach außen hin sehr formbar, so wie ich ihn wahrnehme.
Ja? Jedenfalls ist das erstaunlich, dass jetzt einer aus der Runde des Präsidiums, das ja sozusagen hinter dem, also Bundesvorstand, Präsidium, hinter dem Parteivorsitzenden stand, sich nach draußen wagt. Aber es gibt ja in der Nacht schon eben dann die Retourkutsche vom Bouffier. Ehrlich gesagt, ich habe vorher immer gedacht, das ist so ein bisschen wie Brot und Spiele. Mhm. Also wenn die Lage ernst wird, haben die alten Römer die Arena aufgemacht und haben da Gladiatoren gegeneinander kämpfen lassen. Aber es ist natürlich viel ernster als das und deswegen verbietet sich der Vergleich.
Ach ja, mein Gott, also ich finde, wenn wir als Bevölkerung schon vergleichsweise mies regiert werden, dann dürfen wir doch wenigstens ordentlich unterhalten werden.
Das hast du jetzt gesagt, mies regiert. Das ist natürlich viel zu pauschal und so kann man das nicht ausdrücken.
Ja, aber so für also eine gewisse Plattheit darf ich mir ja gönnen. Ja, du bist dann in deinem Podcast wiederum angehalten, das Ganze dann ordentlich einzuordnen.
Ehrlich gesagt, ich finde, jemand, der Dschungelcamp kommentiert hat, ist perfekt geeignet, um das jetzt nochmal in die richtige Richtung zu schieben. Also, was passiert da gerade vor unseren Augen? Was machen die Kandidaten? Wer kriegt am Ende in der Ekelprüfung die meisten Sterne?
Ja, in der Ekelprüfung kriegt auf jeden Fall Markus Söder immer die meisten Sterne, wenn man so. Also, übrigens, was das Dschungelcamp angeht, um da nochmal drauf zurückzukommen, also das Auseinanderklaffen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung ist da natürlich wirklich absolute Spitzenklasse. Aber in diesem Falle sehe ich, also Armin Laschet, also das ist ja so ein bisschen der Scheiterhaufen, der da immer zusammenkommt und so, es scheint mir dieses Unionskonklave auch gerade. Also im Lockdown ist alles geschlossen, nur die Union nicht. Und man fragt sich schon, was wollen sie damit bezwecken? Also Dorothee Bär Serap Güler, so, die waren ja nun bei dir in der Sendung am Mittwoch. Mhm. Und dann hat ja Dorothee Bär unter anderem, die sich natürlich für Markus Söder ausgesprochen hat, völlig klar, hat gesagt, Laschet würde doch toll aussehen, wenn er öffentlich Markus Söder vorschlagen würde. Hat sie das selbst geglaubt?
Nee, ich glaube, dass tatsächlich, also das ist ja die einzige, keine Ahnung, was tatsächlich hinter den Kulissen sich ausgedacht wird. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder reicht der Druck, den die CSU gerade aufbaut, um die CDU zum Umkippen zu bekommen und wenn nicht, doch möglichst viel herauszuholen für die Verteilung eventueller Ministerposten danach. Ah. Also auf jeden Fall hat die CSU in dieser ganzen Gemengenlage am wenigsten zu verlieren. Und Markus Laschet, hätte ich fast gesagt, Armin Laschet, hat sehr viel zu verlieren. Und möglicherweise hat er jetzt schon so viel verloren, dass es wirklich ganz, ganz schwer wird, den Kandidaten wieder aufzurichten bis September.
Das ist wohl wahr. Ich habe auch das Gefühl, dass Markus Söder auf jeden Fall deutlich besser aus der Nummer rauskommt. Ich habe schon gesagt, Markus Söder ist doch Baumliebhaber. Warum will er den Bonsai Laschet fällen? Aber es ist
umarmen.
Ja wirklich, es
kann
ja
umarmen, kommt es doch selber raus. Er fällt drauf.
Ja, dann, also wenn Söder versucht, Laschet zu umarmen, dann greift er aber da oben ins Leere, fürchte ich, wenn ich mir die Physiognomie der beiden mal genauer anschaue. Oh, ich finde es ja sehr lustig, dass jetzt diese beiden dann ihre Schlägertruppen quasi losschicken und dann in den jeweiligen Talkshows muss dann Roderich Kiesewetter und Markus.
Ich muss dich jetzt bremsen. An der Stelle muss ich dich bremsen. Wir reden immer noch von den führenden Repräsentanten unserer Republik. Und es ist schlimm genug, dass sie sich gegenseitig manchmal so lächerlich machen, wie sie es tun. Aber wir sollten da nicht in den Chor einstimmen.
Ach so, wirklich nicht?
Ich habe eine Sache mit der Karte gezogen. Hast du gemerkt?
Ne? Ja, das ist okay. Also wenn ich das bei einer Person wirklich hinnehme, dann bei dir. Wobei ich sagen muss, Roderich Kiesewetter, der über Armin Laschet sagte, er sei ein Versöhner, so wie Johannes Rau.
Sag nochmal, wer Roderich Kiesewetter war. Nur für die, die ihn nicht kennen. Einfach just in case, ja?
Roderich Kiesewetter ist jetzt quasi der Vertreter der Pro-Laschet-Fraktion.
Und
wenn
ist
ich
das
mich
genau?
irre, kommt er.
Was macht er so
das,
in seinem.
Das ist eine sehr gute Frage. Der ist aus dem NRW-Landtag, wenn ich mich nicht irre, oder?
Okay, siehst du, schon verloren. Ist es eine gewichtige Stimme oder nicht?
Nein. Ah. Ich habe ihn wirklich das erste Mal jetzt im Zuge dieser ganzen Laschet-Nummer wahrgenommen.
Okay.
Wo kommt er denn her? Sag du es mir.
Ich habe keine Ahnung, was du jetzt mit ihm bezwecken wolltest, aber jedenfalls ist er, glaube ich, nicht einer, der den Diskurs bestimmen wird.
Ja, wirklich nicht. Aber er sagt ja, Armin Laschet sei quasi ein Versöhner, so wie Johannes Rau. Und Johannes Rau, das muss man vielleicht dazu sagen, hat 1987 die Bundestagswahl verloren. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die beste Werbung für Armin Laschet ist, aber merke schon, du witzig.
Roderich Kiesewetter ist in Pfullendorf geboren und Johannes Rau hatte wirklich eine Qualität, er konnte wirklich wie Fips Asmussen Witze erzählen, bis einem schlecht wurde.
Ja, Markus Söder kann auch so einfach reden, bis einem schlecht wird. Also von daher, da steht es doch auch schon wieder 1:1. Wer ist dir denn persönlich am liebsten, um mal so zu fragen?
Das würde ich natürlich nie sagen. Zurück. Also wenn es manchmal durchdringt in der Sendung, ist es schlimm genug. dass ich ein politischer Mensch bin und da natürlich dann auch eine eigene Meinung habe. Aber eigentlich ist meine Arbeit und mein Job besteht ja darin, zu vermitteln. Also werde ich jetzt den Teufel tun und dir sagen, wer mir am liebsten wäre.
Okay, ja, wenn dir das Vermitteln das Liebste ist, dann weiß ich natürlich, wer dann dein liebster Kandidat ist. Sie sagen nur versöhnen statt spalten.
Vergiss es.
Das hat mich überrascht.
Tausende protestieren gegen Mietendeckel-Urteil in Berlin, das berichtet der Tagesspiegel. Nach dem Mietendeckel aus rief der Mieterverein zu einer spontanen Kundgebung auf. Zum Auftakt um 18 Uhr kamen deutlich mehr Menschen als erwartet. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel gekippt und gestern Abend gingen die Menschen auf die Straße und protestierten, indem sie dann auch mit so Deckeln auf die Töpfe und Deckel hauten. Früher hat man damit böse Geister vertrieben mit sowas. In diesem Falle jetzt die Vermieter oder das Verfassungsgericht. Gegen wen richtet sich der Zorn da eigentlich? Und warum nicht gegen Rot-Rot-Grün?
Das ist eine interessante Frage, weil in diesem Moment, finde ich, könnte der Zorn sich gegen alle richten. Also einmal gegen einen Senat, der ein Gesetz beschließt, von dem viele auch schon vorher gesagt haben, möglicherweise wird das nicht durchkommen. Und sie haben es trotzdem gemacht, vielleicht um ein politisches Signal zu setzen. So, und jetzt kommt natürlich der politische Gegner und sagt, wir klagen dagegen. Wenn die es nicht getan hätten, hätte es jemand anderes gemacht. Der Zorn ist berechtigt gegen beide. Drittens gegen die, die jetzt daraus Profit schlagen oder beziehungsweise sagen, also die entgangenen Mieten, die wollen wir jetzt aber bitte zurückhaben. Also ja, das ist wirklich eine, also vielleicht mit guten Gedanken, also die Mietexplosion irgendwie zu begrenzen, der größtmöglichen Schaden, den man sich überlegen kann.
Ja, also es ist ja so, dass die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin auf den Stand von Juni 2019 eingefroren wurden. Genau, das ist schon eine Menge Geld.
Das ist ja nicht das Einzige, sondern das ging ja dann auch eine Vergleichsmiete zu setzen, die dann irgendwie auf alle Wohnungen dieser Stadt, also wie gesagt, dass man etwas gegen Mietsteigerungen tun müsste, ist ein Auftrag. Ja. Ich habe mit Hans-Jochen Vogel darüber mal gesprochen, großer Grand Seigneur der SPD. Der war wirklich in seinen 90ern und hat noch ein kleines Büchlein geschrieben, wie eigentlich das Mietproblem zu lösen sei. Die Mieten sind eigentlich nur ein Symptom für die tiefere Ursache und die liegt in der Spekulation mit den Bodenpreisen. Wenn man da nicht rangeht, braucht man nachher mit Mietpreisdeckeln und anderem überhaupt nicht anzufangen. Das ist ein Herumdoktern an Symptomen, aber man hat die Ursache nicht bekämpft. Leider hat das in Berlin niemand gelesen, also offensichtlich.
Natürlich nicht. Also ja, meistens werden ja sowieso nur die Headlines gelesen. Aber es ist natürlich ein tolles Wahlkampfthema eigentlich, ne? Also auch wirklich für den Bund, weil es geht ja letzten Endes, dem Verfassungsgericht ging es ja nicht darum, dass es unanständig sei, dieser Mietdeckel, sondern es geht ja nur darum, dass man sagt, das kann das Land in dem Falle nicht entscheiden. Das ist eine Bundesgeschichte. Das kann ja also durch. Also Kevin Kühnert hat ja seinerseits ja auch schon gesagt, für die
sofort,
SPD.
Das, genau.
Wir nehmen klar, das ist ja auch logisch, ist ja auch wirklich ein schönes Thema. Und jetzt sind wir halt gespannt, was in der Bundestagswahl dann passiert. Also wer sich das Thema dann vornimmt und ob es wirklich auch verfängt. Also ob es dann auch wirklich genügend Leute überhaupt betrifft. Es ist ja in Berlin auch so gewesen, dass es tatsächlich ein Thema für die tendenziell eher reicheren Viertel in Berlin gewesen ist, während das für Geringverdiener, so wie in Neukölln, Rummelsburg oder Mariendorf, gar keine große Rolle gespielt hat.
Naja.
Das ist ja auch Teil der Wahl.
Naja, aber die großen Gesellschaften sind natürlich diejenigen, die einfach mit ihrer alleine schon mit der Menge der Wohnungen, die sie in Berlin haben, schon die Sache drehen könnten. Insofern, ich finde es ein bisschen zynisch, weil mit dem Dach über den Kopf sollte man wirklich keine Scherze machen und schon gar keine Gesetze, die so schlecht gestrickt sind, dass sie zu Fall gebracht werden können, mit Ansage.
Ja. Das ist ja so ein bisschen Scheuer-like, wenn man ehrlich ist, ne, was Rot-Rot-Grün da gemacht hat, oder?
Du vergleichst jetzt die Linken in Berlin mit Andi Scheuer von der CSU im Verkehrsministerium. Interessant, wie kommst du darauf?
Das ist so ein bisschen das Versagenshufeisen, oder? Ja, so Gesetze letzten Endes durchbringen, obwohl sie so kippelig sind, obwohl sie immer noch mal einkassiert werden können. Also wie mit der Maut, zu sagen, ja, wir machen das jetzt einfach mal, obwohl es im Grunde genommen noch gar nicht gesetzlich standhalten konnte.
Ja. Kann man vielleicht vergleichen, aber bei Andi Scheuer zahlt am Ende die ganze Menge der Steuerzahler. Hier geht es jetzt tatsächlich um ein paar tausend Mieter, die nicht zurückgelegt haben, die Mietminderungen, die sie jetzt gerade bekommen haben durch dieses Gesetz und die das jetzt wieder bezahlen müssen. Wenn sie keine Rücklagen gebildet haben, sehen sie wirklich alt aus. Das ist sehr konkret.
Genau, ich bin ja Freiberufler und ich kenne viele KollegInnen, die ihrerseits diese Probleme bereits einfach mit dem Steuergeld haben und am Ende des Jahres sagen, huch, ich muss ja die Hälfte zurücklegen. Und was ja man auch nicht ganz vergessen darf, in Pandemiezeiten ist für viele
wovon
sowieso das Geld
knapp. Wovon legst du etwas zurück? In der Tat.
Genau. Ja, absolut. Und das ist ja, also es ist schon so, dass ja Mieter aus dem Stadtkern drängen, wie so Sumo-Ringer ihren Gegner aus dem Ring. Also es gibt schon viele Leute, die immer weiter nach außen gedrängt werden.
Ich glaube, es sind eher tatsächlich Investoren. Das ist schon nochmal ein Unterschied, würde ich so sehen.
Ja.
Also die großen Konglomerate, die zum Teil eben aus dem, ich meine, wir wissen alle, Zinsen gibt es nirgendwo mehr. Und wohin geht das Geld? Das geht einfach dann in Immobilien in einer großen Stadt in Europa. Also,
ja. Was ich übrigens noch interessant fand, diese Bilder von dieser Demos, also da gab es natürlich die üblichen Aggressionen, die man kennt, also Polizisten gegen Demonstranten, die Polizisten mit Flaschen bewerfen. Im Grunde genommen, die Polizisten mit deren Besoldungsgruppe, eigentlich müssten die ja Hand in Hand mit den Demonstranten laufen, weil die letzten Endes ja dieselben Probleme haben. Also wenn es mal eine Demo gab, wo sich Polizisten mit Demonstranten abklatschen konnten, dann ja eigentlich wirklich dort, oder?
Ist nicht das Prinzip von Polizei, genauso wenig, dass man bei Querdenker-Demos dann ein Herzchen zeigt, nicht?
Darauf wollte ich anspielen.
Hast du eigentlich gedient, um bei dem Thema zu bleiben?
Ich war Zivildienstleistender und zwar 13 Monate ohne einen einzigen Krankentag, möchte ich an dieser Stelle mal kurz bemerken.
Chapeau.
Die gute Tat des Tages.
Die kam jetzt nicht von mir, sondern die berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bolsonaro verspricht Kampf gegen Regenwaldabholzung. Ja. In einem Brief an US-Präsident Biden hat der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro Berichten zufolge Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel zugesichert. So verpflichte man sich, die illegale Abholzung in Brasilien bis 2030 zu beenden. Das hat mich wirklich überrascht. Wo kommt denn die Vernunft bei Bolsonaro her? Ist er wie so vieles in Brasilien plötzlich mutiert? Oder wo kommt das her? Was hat er denn da vor?
Weißt du das nicht?
Komm schon. Nein.
Give it a try.
Er will natürlich Geld.
Und warum macht er das jetzt plötzlich? Was hat sich denn verändert?
Er hat natürlich jetzt mit Donald Trump ein Geistesgenossen verloren. Und mit Joe Biden jetzt jemanden, der im Zweifel die härtere Linie gegen ihn fährt. Aber bislang hatte ich immer doch den Eindruck, dass Jair Bolsonaro so als Caipirinha Trump eigentlich alles scheißegal ist. Und da hätte ich wirklich gedacht, dass der doch sagt, was interessiert mich denn, was der Opa da in Washington erzählt. Und jetzt?
Ja, aber wenn es tatsächlich, es gibt ja diesen Klimagipfel im April und es gibt nicht wenige Klimaschützer, die gesagt haben, mit Joe Biden im Amt kommt ein Game Changer, also jemand, der das ganze Ding drehen wird. Wenn nämlich die amerikanische Präsidentschaft sich entschließt, nicht nur zu reden, sondern auch tatsächlich Druck auszuüben, jedenfalls in der eigenen Einflusssphäre, und dazu gehört Südamerika ganz sicher noch, dann kann man dem schwerlich etwas entgegensetzen. Mal schauen, wer das Ding gewinnt.
Ja, wir werden das beobachten. Dieser Klimagipfel ist am 22. und 23. April. Mhm. Was auf jeden Fall bemerkenswert ist, jetzt weniger an Bolsonaro, sondern eher an Joe Biden, er legt ein ganz schönes Tempo vor, oder? Er ist ja noch gar nicht so lange im Amt. Da ist eine Menge Bewegung drin.
Ehrlich gesagt, mea culpa, weil ich gehörte ja auch zu denen, die gefragt haben, als die Wahl anstand, ob jemand, der dieses Alter und auch mit den vielen Auftritten, die er hatte, wo er so ein bisschen schwächlich wirkte. Wir haben uns ja alle gefragt, hat er genügend Kraft, wenn er dann im Amt ist? Und offensichtlich, entweder ist er sehr gut beraten, sehr gut geschirmt, sehr gut gefilmt und sehr gut getextet, oder aber er hat tatsächlich nochmal richtig ein Turbo eingelegt. Die ersten 100 Tage sind interessant.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Stammzellforschung. Forscher züchten Mischembryonen aus Affe und Mensch. Das schreibt die Zeit. Forschern ist es gelungen, menschliche Stammzellen in Affenembryonen zu integrieren. Ziel solcher Versuche ist es, Organe zu erzeugen. Ethisch bleiben sie umstritten. Ich denke, eines dieser Mischwesen wird am Montag schon Ersatzkandidat bei Promis unter Palmen in Sat.1. Aber diese Chimärenforschung, jetzt mal abgesehen vom Tierwohl, wie viel, also jetzt kommen wir aber ganz knietief in den von Schirach-Bereich, wie viel menschlicher Anteil darf überhaupt vorhanden sein, ohne die Würde des Menschen zu verletzen? Auf was für einen Pfad begeben wir uns da?
Ich habe ganz wenig von Helmut Schmidt mitgenommen, aber eins auf jeden Fall, ich rede nicht über Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Und von dieser Geschichte habe ich so wenig Ahnung, dass ich mich da absolut zurückhalten möchte. Nur so viel. Ich habe einen Freund, der hat eine Herzklappe von einem Schwein bekommen. Das heißt also, in ihm schlägt das doppelte Herz des Schweins und des Menschen. Und das hat ihm das Leben gerettet. Ich bin vorsichtig mit Empörung, aber darüber hinaus halte ich lieber die Klappe.
dann wird das vielleicht der einzige Moment in meinem Leben sein.
Aber Montag soll das kommen, nein, es ist schon da. Also du wolltest nicht damit überleiten auf die Chimäre, die wir erwarten bei der Wahl der Grünen Partei und Kanzlerkandidatenspitze, oder? Da
du
wiederum wäre es doch gar nicht das Mischwesen aus
Baerbock
und Habeck, das wäre doch ganz gut.
Na, das könnte, genau, manche, ich glaube, wer war es, Jagoda Marinic hat sich schon versehentlich als Herbock bezeichnet, was ja schon fast so ein bisschen gottgleiche Verehrung, zumindest phonetisch, dem gleichkommt. Nur, wo wir jetzt gerade dabei sind, dann schmeißen wir an dieser Stelle kurz J-Lo und A-Rod raus. Ich glaube, es interessiert dich eh nicht so sehr, dass die beiden getrennt sind.
Die kenne ich eh nicht. Also J-Lo kenne ich, aber wer ist A-Lo?
A-Rod ist ein ganz populärer Baseballspieler in den USA, mit dem war J-Lo zusammen und verlobt und es gab aber immer wieder Gerüchte, dass er sie hintergeht und jetzt ist diese Verlobung gelöst. Aber wo du gerade nochmal bei der Chimäre und dem Mischwesen warst, ja, was glaubst du denn, wen präsentieren sie denn am Montag, am Ende des Konklaves? Baerbock oder Habeck?
Also alle sagen, es soll Baerbock sein. Meine Intuition wäre das auch. Sie ist die einzige Frau in dem Ringen. Es wäre fantastisch, wenn sie es beide machten, glaube ich, politisch gesehen, weil sie sich so perfekt ergänzen. Also sie ist die akribische Arbeiterin, die sich in die Sachthemen reinwühlt und er ist der Menschenfänger. Ja, schwierig. Ich würde es nicht gerne entscheiden wollen. Ich frage mich auch, wie sie es machen im Vergleich zu Söder und Laschet.
Ja, naja, auf jeden Fall, sie machen es insofern schon mal besser, als sie es nicht öffentlich machen, ne?
Das ist ja auch eigentlich der Witz. Sie haben gesagt, sie wollen am Montag rauskommen, aber bei ProSieben, glaube ich, oder?
Ja, bei ProSieben wird es offiziell verkündet, oder was? Meinst du, sie wollen bei, so wie bei Germany's Next Topmodel, wenn dann am Ende des Finales immer das eine Foto auftaucht von der Person, die es gewonnen hat, nicht, dass am Ende dann Heidi Klum noch sagt, einer von den beiden wird's. Aber wollen sie, ich glaube, sie wollen schon.
Ist das so?
Sie wollen, glaube ich, schon morgens damit um die Ecke kommen, oder? Sie werden es ja nicht abends bei Thilo Mischke und Katrin Bauerfeind präsentieren. Also wer weiß, zielgruppenkonform wäre es vermutlich.
Ich habe aufgehört, in diesen Monaten Prognosen abzugeben. Können wir das hier als Joker nehmen?
Dann hast du ja schon zwei Joker. Wo hast du mir denn gerade noch einen?
Nee, den ersten habe ich gar nicht gezogen. Das ist mein einziger. Ach doch, Uli Hoeneß.
Ach so, okay. Uli Hoeneß, der Robert Habeck vom FC Bayern. Also eins sei nur dazu gesagt, für Robert Habeck ist das natürlich schon ein bisschen blöd. Da machst du jahrelang eine Politik, die sich sehr stark um Gleichstellung bemüht und Frauen in die vorderste Position zu drängen. Und am Ende bist du selber das Opfer deiner eigenen Politik.
Ist es ja nicht. Nee? Sie haben ja ausgemacht, Frau Baerbock hat ja gesagt, sie zieht nicht die Frauenkarte. Und Habeck hat dann gesagt, klar, wenn sie die Frauenkarte zieht, bin ich raus. Aber sie hat versprochen, sie zieht nicht die Frauenkarte.
Ich glaube tatsächlich, sie wird auch nicht als
Frau
als die Frauenkarte ziehende, ich vermeiden. Ich glaube, sie wird nicht als die Person wahrgenommen, die Frauenkarte ziehen muss. Sie gilt ja im Allgemeinen auch wirklich als die kompetentere von den beiden.
Das zu beurteilen überlasse ich dir.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Mit dieser Meldung entlasse ich dich in den Tag. Der Stern schreibt, Polin hält Croissant für gefährliches Tier. Gebäck des Grauens im polnischen Krakau hat eine Frau wegen eines vermeintlich gefährlichen Tieres den Tierschutzverein alarmiert. Das auf einem Baum lauernde, mysteriöse Wesen habe sich vor Ort jedoch als Croissant entpuppt, teilte der Krakauer Tierschutzverein auf Facebook mit. Sind wir ehrlich, mit einem nicht glutenfreien Weizengebäck kannst du im hippen Großstadtviertel auch eine Bank überfallen. Aber vor welchem Essen hast du dich schon gefürchtet?
Ich wollte gerade fragen, ob du hier schlechte Polenwitze machst. Ist das wirklich eine Meldung von heute? Eine Polin hält ein Croissant für ein gefährliches Tier?
Ja, also das hängt ja immer auch ein bisschen davon ab, was so in gewissen Vierteln so angeboten wird, also wie groß die Speisevielfalt ist. Aber da hing halt ein Croissant wohl im Baum und dann hat die Polin gesagt, das könnte ein gefährliches Tier sein.
Unter uns, du glaubst eine Meldung, die davon ausgeht, dass in Polen ein Croissant im Baum hängt. Jetzt nochmal unter uns Pfarrerstöchtern. Wie kommt in Polen? Ich meine, das ist toll und Croissant und Frühstück und Toasterweih, aber ernsthaft?
Ja. Also ich möchte an dieser Stelle zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass man wirklich zwischenzeitlich annahm, es sei vielleicht ein Raubvogel oder ein Leguan. Und wir kennen auch Berliner Bezirke, wo so ein entlaufener Leguan durchaus nicht unrealistisch ist. Thomas Schmidt, ich denke an Sie, wenn Sie das jetzt hören. Was mir mal passiert ist, weil du hast ja zwischenzeitlich noch mal ganz kurz den Dschungel angesprochen.
Ja.
Mir ging es mal so, dass ich in dem Catering-Zelt saß, mittags, am Ende der Schicht. Und ich saß an meinem Tisch Und plötzlich, und wir reden über Australien, ja, da hat Gott seine tierischen Fehlversuche abgekippt, weil er dachte, da kommt nie jemand hin. So, und ich saß an dem Tisch und plötzlich rannte eine, es war eine schwarze Witwe oder eine Funnelweb-Spider oder so, rannte auf der Tischplatte auf mich zu und ich sprang von meinem Sitz hoch und brachte mich in Sicherheit, bis ich feststellte, dass sich nicht um eine Funnelweb-Spider halt handelte, sondern lediglich eine schwarze Olive, die vom Teller rollte, auf mich zu. Also du siehst, wenn man also auf einem gewissen Spannungslevel ist, dann kann das durchaus mal passieren.
Ich glaube, ja. Du hast diese Meldung geschrieben, damit du diese schöne Erinnerung aus deinem Kopf nochmal hervorkramst. Beide Bilder werden mir heute den ganzen Tag im Kopf bleiben. Das Croissant auf dem Baum, ja, und die Olive, die dich angreift im Dschungel von Australien.
Siehst du, und das kriegst du nämlich nur mit mir, und die ganz wichtigen, gehaltvollen Informationen, die kriegt man dann wiederum bei dir, wenn man deinen Podcast hört, in diesem Falle im Gespräch mit Karl Lauterbach. Bist du die einzige Person deutschlandweit, die es geschafft hat, Karl Lauterbach in eine Talkshow zu lotsen? Ist es dir gelungen? Wie hast du das gemacht?
Du wirst nicht wissen wollen, was mich das gekostet hat, Karl Lauterbach in eine Sendung zu bekommen. Er ist ein exklusiver Gast. Kaum jemand hat ihn bisher gefunden, eingeladen und befragen können. Aber uns ist es gelungen.
Also eigentlich schade, dass ich nie eingeladen werde. Ich habe so viel zu geben. Liebe Sandra, ich danke dir ganz herzlich.
Ich muss einen Spoiler noch machen. Wir reden natürlich auch darüber, dass er in Wahrheit in der Presse immer als einsamer Mensch dargestellt wird, der eine Frau sucht. Und die Frage ist natürlich, welche Marotten müsste die Frau in Kauf nehmen, wenn sie mit Karl Lauterbach zusammen ist, beziehungsweise welche Ausschlusskriterien hat Karl Lauterbach für eine Frau? Wenn ihr das hören wollt, müsst ihr
und
natürlich...
Und das wird geklärt?
Absolut.
Oh, fantastisch, sehr gut. Jetzt hast du mich natürlich. Jetzt
das
hast du mich. Und J-Lo ist wieder frei.
Oh Gott, nein, das hat er nicht verdient.
Okay. Sandra, vielen Dank.
Sehr gerne.
Komm gerne wieder, wenn du magst.
Ja, ich glaube, wir sind way over the time, aber das werdet ihr schon lösen, oder?
Das ist nur wirklich unser geringstes Problem.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die
Sehr
Einladung
gern.
Und einen wunderschönen Freitag und toi 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 für alle Kanzlerkandidaten dieser Republik.
Wir sind nächste Woche deutlich schlauer. Bis denn, ciao.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.